Radio Azadi hier bei FSK 93,0 aus Hamburg. Nochmal einen schönen Abend. Raus an alle. Selahattin Demirtas, das ist der Co-Vorsitzende, der ehemalige Co-Vorsitzende der Demokratischen Partei der Völker in der Türkei, die auch pro-kurdisch und links bezeichnet wird, als so bezeichnet wird. Und der sitzt jetzt seit, glaube ich, länger als ein Jahr in Gefängnis. Nein,
seit über 2 Jahren.
Über 2 Jahren.
4. Schon. Oktober 2016 ist er, 5. Oktober ist er verhaftet worden. Ja. Und das Europäische Gerichtshof hat vor 4 Wochen darüber befunden und hat geurteilt, dass er sofort freigelassen werden muss, weil seine Inhaftierung gegen die Normen des Europäischen Charta verstößt und gegen die Rechtsnormen. Die Türkei, Erdogan hat dann am selben Tag noch erklärt, hat gesagt, dass dieses Urteil interessiert uns nicht. Wir werden weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben. Ein Gericht in Istanbul, wo sein Prozess, seine Haftstrafe in Revision war, hat dann die Akte sofort über die Akte Demirtas befunden und hat ihn zu 4 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt.
Ja.
Und damit die das also damit ist er rechtskräftig verurteilt und um diesen den Beschluss des Europäischen Gerichtshofs zu widerlegen oder
zu umgehen,
hat ein Gericht eben rechtskräftig ihn zu 4 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt. Und allein dieses Beispiel zeigt, was die Türkei, wenn es um Kurden geht, wenn um Linke geht, wenn um Menschen, Oppositionelle geht, wie sie mit ihrem Rechtssystem umgeht, dass sie das eben umgeht und auch was die der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei angeht, wird außer Kraft gesetzt und Gerichte sprechen das aus, was die Herrschenden, was das System politisch konform für das System ist. Und das ist eben, zeigt nochmals sehr deutlich, dass das Rechtssystem in der Türkei zwischen den Lippen des Erdogan ist und je nach dem, was die Interessenslage des Systems ist, Urteile spricht, die sowohl dem Europäischen Gerichtshof als auch dem türkischen Verfassung widersprechen.
Und jetzt war da ein Verhandlungstag letztens. Wie kannst du den zusammenfassen?
Es waren 3 Verhandlungstage, wo Selahattin Demirtas zum ersten Mal dann vor einem Gericht in Ankara vorgeführt worden ist. Selahattin Demirtas hat dann im Gericht, dem Gericht gegenüber gesagt, dass nicht das Gericht ihn verurteilen will, sondern dass das System und er insofern dieses Gericht nicht anerkannt. Er hat einen Antrag auf Befangenheit gestellt. Der Richter, Vorsitzende Richter, hat gesagt, dass er befangen ist, aber er trotzdem mit seinem Verfahren weitermacht. Er ist Partei, hat er wortwörtlich gesagt. Und dass er dafür da ist, um ihn zu verurteilen. Und Selahattin Demirtas hat sehr ausführlich die Lage in der Türkei dargelegt und hat dann gesagt, wir werden nicht in den Knien gehen vor euch und vor eurem Gewalt. Wir werden, auch wenn ich im Gefängnis bin, werde ich meinen Widerstand fortsetzen, denn ich weiß, dass ich und wir, die Opposition, sowohl in Kurdistan als auch in der Türkei im Recht sind und ihr werdet verlieren, das System wird verlieren. Und das war sehr klar und deutlich, dass Selahattin gesagt hat, wir erkennen euch nicht an und unser Widerstand, unser Kampf geht über die Gefängnismauern hinaus weiter.
Ja. Ja, also eine sehr schlechte Lage auch des bestehenden
Ja, man muss
Rechts
ja da,
in der Türkei.
ja, man muss ja auch dazu sagen, nicht nur Selahattin Demirtas, es sitzen in der Türkei derzeit ja 10 HDP-Abgeordnete. Leyla Güven ist ja auch eine davon. Und um die 40 Bürgermeister und Oberbürgermeister aus den kurdischen Gebieten, 104 Kommunalparlamente aus Kurdistan wurden aufgelöst. Die meisten der Bürgermeister und Co-Bürgermeisterinnen mussten das Land verlassen und 40 davon sitzen in den Gefängnissen der Türkei.
Aber die Politik und Wirtschaft in Deutschland ist trotzdem um eine Normalisierung bemüht, zu Siemens irgendwie Milliardenauftrag in der Türkei. Und können wir schon sagen,
Ja.
dass das der Grund ist für auch diese Doppelmoral?
Ja, also
Ja.
Altmaier ist hier vor einem Monat hingeflogen und hat gesagt, wir bauen mit Siemens und anderen den alten Bagdad-Bahn wieder neu auf und investieren 36 Milliarden Euro an die Türkei. Und das war in der schwierigen Situation, wo die Türkei eine Wirtschaftskrise hatte.
Wie so oft.
Wie so oft, genau, war das die Beruhigungspille für die türkische Wirtschaft. Das muss man klar und deutlich sagen. Also, sie scheren sich nicht um Menschenrechte, sie scheren sich nicht um die Oppositionelle in der Türkei. Solange man gut Kasse machen kann, ist alles in Ordnung.
Ich habe da letztens ein ganz interessantes Interview gelesen, mit mehreren Leuten. Und zwar hat die auf AK, Analyse und Kritik oder so heißt die Zeitschrift, glaube
Okay, ja.
ich. Und die Nelly Tügel vom Neuen Deutschland hat ein Interview mit unter anderem der Mitarbeiter von Jawaker Azad, Ali Cicek, oder der Politikwissenschaftlerin Rosa
Bursch.
Burç und noch ein, zwei weiteren Leuten und mit einem auch Axel Gehring, der vor kurzem seine Dissertation zum Thema EU-Integration der Türkei oder so fertig gemacht hat. Ich glaube, das ist eine sehr gute Arbeit. Ich kenne sie nicht, aber so scheint sie, wirkt sie zumindest von, ja. Aber er geht da in dem Interview, ich fand den Teil mit ihm am spannendsten, der ist halt über diese klassischen Argumente und Positionen hinausgegangen, die da heißen, ja, Deutschland liefert Waffen an die Türkei und so weiter. Und er hat da ein jetzt wissenschaftlich gestütztes, fundiertes Bild von der Verschränkung und Verwobenheit türkischer und deutscher Unternehmen und Ökonomien, sage ich mal, gesprochen. Er meinte jetzt hier, wenn die Wirtschaft in der Türkei, um nochmal einen Bogen zu Altmaier zu schlagen, wenn die Wirtschaft in der Türkei kollabiert,
Wird, ja.
dann zieht das auch deutsche
Die, genau.
Unternehmen, die deutsche
Ja.
Wirtschaft mit sich runter.
Auf.
Und das
Also.
heißt wiederum für mich auf meine Sprache übersetzt, türkische Kolonialinteressen in Südosten der Türkei, also in Nordkurdistan, sind gleich deutsche Interessen.
Auf jeden Fall, also
So, und genau. Und
Deutschland.
dann ist Deutschland aber auch gleichzeitig eine Kriegspartei.
Ja, so kann man es auch sagen.
Ja.
Aber es ist auch so, dass Deutschland jährlich in ein Volumen von 40 Milliarden Dollar Handel treibt mit der Türkei und natürlich die deutsche Wirtschaft davon große Gewinne macht. Und sollte die Türkei wirtschaftlich brach liegen, dann müssen sie auf diese Gewinne verzichten. Also eine Verflechtung der deutsch-türkischen Wirtschaft ist in einem sehr großen Maße vorhanden. Auch deutsche Banken sind in der Türkei involviert. Auch sie müssen ganz viel abschreiben oder auf das Geld vorerst oder auf Dauer verzichten. Und deswegen kam ja auch die Finanzspritze von Altmaier, der dann mit 36 Milliarden vorgeprescht ist und gesagt hat, Investitionen in Höhe von 36 Milliarden Euro. Und das ist natürlich ein großer Stütze für die türkische Wirtschaft in der Krise.
Ja, aber es ist gleichzeitig auch ein Beispiel. Also dieses Beispiel ist so ein Ausdruck von diesem, also vom, sag ich mal, der Weltordnung insgesamt so, ne?
Ja.
Das ist so, also das
Klar.
so ein sich selbst
Ja.
erhaltender, am Leben haltender und auf Krise und Kriege und so basierende Monstrum oder sowas. Naja.
Ja, so sehe ich das auch. Genau.
Und dementsprechend ist, aber gleichzeitig kann man andersrum argumentieren, schaffen wir es, die demokratischen Kräfte im Mittleren Osten, angeführt von der kurdischen Bewegung, dem türkischen Faschismus, dem türkischen Staat einen tiefen Schlag zu versetzen, dann wird es auf jeden Fall auch Wellen über den Mittleren Osten hinausschlagen.
Ja, und die demokratischen Kräfte in der Region haben keine andere Möglichkeit.
Gar keine andere Möglichkeit. Nee.
Also es wird ihnen gar nichts anderes übrig gelassen, als wirklich dem türkischen System einen Schlag zu versetzen.
Gut. Jetzt machen wir ein Lied von Beytojan. Das ist von seinem letzten Album. Das Lied heißt Haji, also ist sowas wie Opa. Und in dem Lied, das ist auch, also sehr, wenn da irgendwelche, ja, man könnte es sehr gut analysieren. Das ist, der Beytojan ist ein bisschen älter und das Lied ist sozusagen ein Liebeslied an ein jüngeres Mädchen, an ein ziemlich jüngeres Mädchen. Und in dem Lied aber singt das Mädchen mit und sagt, was willst du denn von mir? Guck dich mal an, wie alt du bist und wir passen nicht zusammen und so. Also so ein Beispiel von Patriarchat, musikal, aber auch gleichzeitig im Wandel, kritisch auch gleichzeitig. Also Ausdruck von Realität und aber auch Kritik darin in einem Lied. Ziemlich spannend für mich und gleichzeitig noch sehr musikalisch. So, Haji, Beytojan.